Webwelle. Der Campus Talk.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Campus Talks von Radio Webwelle. Das heutige Thema ist das Technologiezentrum Grafenau. Dieses beschäftigt sich mit der künstlichen Intelligenz, Digitalisierung und Big Data. Passend dazu haben wir zu Gast heute die wissenschaftliche Leiterin, Frau Professor Dr. Ahrens. Hallo, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren Podcast.
Hallo, guten Morgen, gerne.
Frau Ahrens, jetzt muss ich mal ganz frech nachfragen. Sind Sie eigentlich dafür verantwortlich, wenn in der Zukunft die Menschheit unterworfen wird von den Maschinen?
Also Terminator entwickeln wir noch nicht in Grafenau. Nein, wir sehen wirklich die künstliche Intelligenz als Unterstützung. Wo die Reise natürlich hingeht, das kann momentan wohl noch keiner sagen.
Aber da bin ich zumindest schon mal erleichtert, dass Grafenau nicht dafür zuständig ist. Aber was sind dann eigentlich Ihre Aufgaben als wissenschaftliche Leiterin dieses Technologiezentrums?
Also ich habe mittlerweile über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und etliche Projekte, sowohl Industrieprojekte als auch mit dem Handel und Kommunen. Und da bin ich stark eingespannt. Also zum einen, was jetzt so das Coaching und die Überwachung der Projekte betrifft, zum anderen aber auch, was Lobbyarbeit in München oder Berlin betrifft, weil wir wollen natürlich auch in der Zukunft immer wieder gute Forschungsmittel haben. Das ist ganz wichtig, dass wir gute Netzwerkpflege betreiben. Daneben natürlich auch Veröffentlichungen, damit wir auch bekannter werden und an unserem Ruf weiterarbeiten. Vorträge halten. Also ich bin eigentlich ziemlich viel in der Vor-Corona-Zeit unterwegs gewesen, habe in ganz Deutschland oder im Ausland viel über unsere Projekte referiert.
Aber da möchte man natürlich auch für seine Forschungen Anerkennung bekommen, die man für die harte Arbeit ein bisschen entlohnt werden.
Vielleicht ist das weniger die Anerkennung, nach der wir suchen, sondern das ist, wenn man Gutes macht, dann sollte man auch drüber reden, weil man will dass andere es vielleicht adaptieren oder weiterentwickeln.
Und wie sind Sie eigentlich zu dieser Stelle gekommen? Also wie wird man wissenschaftliche Leiterin eines solchen Technologiecampuses?
Zufall. Also ich habe es nicht geplant gehabt. Ich habe Ende 2009 während des Semesters von der Hochschule Hof an die Technische Hochschule Deggendorf gewechselt. Und damals gab es schon ein Gespräch über einen Logistikcampus in Grafenau. Und mich hatte der Altpräsident Höpfel damals gleich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, so etwas aufzubauen. Weil ich habe mir einfach überlegt, warum denn nicht? Lehre ist schön, aber vielleicht wäre Forschung auch mal ganz interessant. Und so bin ich vom Hölzchen zum Stöckchen gekommen.
Also Sie waren von Anfang an mit dabei?
Eigentlich habe ich ihn aufgebaut. Das ist mein Baby aus dem Nichts mit 0 Euro Budget.
Ja, das ist schön, schön zu hören. Aber dann kann ich ja passend die Frage stellen, wenn Sie sozusagen mit dafür verantwortlich waren, warum Grafenau? So, wenn man an Digitalisierung denkt, an Big Data, an diese ganzen neuen Technologien, dann denkt man ja eher an Silicon Valley und nicht so sehr an Grafenau. Warum genau dieser Standort oder spielt der nicht so eine große Rolle?
Also Grafenau liegt mitten im Silicon Forest. Also warum nicht Grafenau? Ja? Wo der Technologiecampus letztendlich lag, das war eigentlich schon ein Stück weit vorgegeben, weil das Technologiecampus-Konzept, das impliziert, dass man Forschung dezentral anbietet, um einfach auch dem Mittelstand kurze Wege zu hochkarätigen Forschungseinrichtungen zu ermöglichen. Also insofern war der Standort Grafenau eigentlich mehr oder weniger gesetzt am Anfang. Aber gut, wir hatten erstmal geplant, mit Logistik anzufangen und hatten dort eigentlich an die Geschichte des Standorts Grafenau angeknüpft. Da gab es damals die tolle Spedition Hering, es gab auch die Spedition Säumer. Gab, habe ich jetzt leider gesagt, weil die gibt es nicht mehr aus diversen Gründen. Und man wollte einfach hier an diese Logistiktradition anknüpfen. Wir haben uns jetzt über unterschiedlichste Entwicklungen immer mehr hin Richtung Big Data, Analytics und KI entwickelt, weil sie brauchen einfach für die Logistik die solche Aufgabenstellung wie wann bestelle ich wie viel beinhaltet. Da brauchen Sie auch gute Prognosen, um zu wissen, wie viel werde ich denn zukünftig benötigen, um zu entscheiden, was soll ich denn dann heute bestellen. Also sind wir so in die Prognosen und dann in KI immer weiter reingekommen. Ja, und wir haben einfach gesagt, solange wir gute Infrastruktur haben, also guten Breitbandausbau und ein tolles Team. Und das haben wir, weil wir haben echt super Leute, die aus München zurückkehren, um bei uns zu arbeiten. können wir genauso in Grafenau arbeiten. Und Silicon Valley ist auch ländlicher Raum.
Ja, das stimmt. Ja, und vor allem in dem Bereich Digitalisierung, da sollte eigentlich der Standort nicht so eine große Rolle spielen, weil man ja eh übers Internet größtenteils arbeitet.
Ganz genau.
Dann hätte ich auch die Frage, wie lange existiert dann dieses Technologiezentrum schon?
Ja.
Gibt es das schon lange oder?
Die ersten Überlegungen, die waren eben, als ich dann in Deggendorf angefangen habe, also sagen wir mal so 2010 im Frühjahr, wenn ich mich recht entsinne, haben die ersten Gespräche stattgefunden, weil es war eher von der Wirtschaft und von der Politik damals initiiert.
Ja.
Und unsere Hochschule hat dann natürlich unterstützt. Dann habe ich erstmal ein Konsortium zusammengetrommelt, habe einen Forschungsantrag gestellt, da muss man auch erstmal auf den geeigneten Call warten. Und habe dann den Zuschlag bekommen, sodass ich ich glaube es war im Mai 2012, meinen ersten Mitarbeiter einstellen konnte. Dann hat es noch ein bisschen gedauert. Also wir mussten damals zeigen, dass wir aus eigener Kraft mit 0 Euro Budget anfangen können. Haben das dann sehr gut hinbekommen und dann ab Oktober 2013 sind wir offiziell anerkannt. Das heißt, wir haben dann Ende 2018 unser 5-jähriges Bestehen gefeiert. Ja, und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit bis zum 10-jährigen.
Also zunächst mal viel Bürokratie, nehme ich mal an, und dann so langsam entwickelt. Sie meinten ja, zunächst wart ihr zu zweit.
Ja.
Wie viele sind das mittlerweile?
Also es kam dann ziemlich schnell noch ein Dritter dazu und das war wirklich so ein Trio Infernale. Also es war ein tolles Dreier-Team. Ja? Der eine war der gute Verkäufer, der andere war der perfekte Praktiker mit viel Erfahrung und ich war die Wissenschaftlerin. Das hat wunderbar funktioniert und ich weiß auch nicht, ob wir das ohne dieses Top-Team so gut hinbekommen hätten. Wir haben dann ja eine Anschubfinanzierung bekommen über 4 Millionen Euro im Jahr 2013, sodass ich erstmal einen Mitarbeiterstamm habe aufbauen können. Damals habe ich dann erweitert auf ungefähr 10 Mitarbeiter und wir hatten als Ausbauziel 20 Vollzeitstellen bis Ende 2018. Wir hatten dann Ende 2018, ich glaube schon fast das Doppelte. Also wir lagen so bei 35 Vollzeitäquivalenten und jetzt sind wir gut über 40.
Das ging ja dann doch recht zügig, die Entwicklung.
Ja, schneller als wir gedacht haben und manchmal fast schneller als uns lieb war, weil sie müssen natürlich dann auch immer sehr stark Teamentwicklung im Fokus haben, weil die Leute müssen ja interdisziplinär sehr gut zusammenarbeiten können und dazu muss man das Team erstmal aufbauen.
Ja, natürlich. Und dass man dann auch als Team gut zusammenarbeitet, das ist dann wahrscheinlich die große Herausforderung als Leiterin, dann, wenn man mehrere Mitarbeiter hat. Was war dann Ihr erstes Projekt, an dem Sie geforscht oder gearbeitet haben?
Ach, das liegt schon so lange zurück. Das erste Moment, das war eben das, die ersten Mittel, mit denen wir gestartet haben. Das war eigentlich ein Netzwerkprojekt. Das hatte schon den Fokus Transportlogistik damals noch. Ich hatte damals eigentlich alle oder die wichtigsten Firmen in der Region gefragt nach Transportlogistik-Herausforderungen. Und damals hatten wir die Herausforderung, dass zwar ja alle aus dem Raum Grafenau heraus in die gleichen Regionen, sei es jetzt in Spanien oder Frankreich fahren, weil die großen Kunden dann doch in bestimmten geografisch zentrierten Gebieten vielleicht waren. Und das umgekehrt dann aber wir vielleicht zu wenig Container wieder reinbekommen haben in die Region. Wir haben also zwei Dinge überlegt in diesem Projekt. Zum einen, wie kann man hier jetzt diese Versorgung mit Containern realisieren? Wie kann man umgekehrt aber auch vielleicht Transporte über die Firmen hinweg bündeln, sodass dann der Hauptlauf oder vielleicht auch schon Teil vom Vorlauf, also von dem Vortransport, bis man dann die Ladung konsolidiert, gebündelt aus der Region heraus organisiert werden kann. Genau, das war kein leichtes Thema. Das war in der ersten Phase auch erstmal nur so Netzwerk bilden, was uns sehr gut getan hat, weil sich dann einfach die Firmen untereinander etwas besser kennengelernt haben. Obwohl sie jetzt geografisch in der Nähe sind, haben sie doch nicht so die Berührungspunkte und weil wir die Einblicke in die Firmen bekommen haben.
Das hört sich sehr interessant an. Und wie weit haben sich dann die Projekte vielleicht in eine Richtung entwickelt? Also wie sehen die aktuellen Projekte im Vergleich zu dem ersten Projekt aus?
Ganz anders.
Ganz anders. Das habe ich mir schon vorgestellt.
Also man fängt mit einer Vision an und wir hatten halt erstmal Logistik gesetzt. Wir haben dann auch Holzlogistik machen wollen und was weiß ich. Und haben einfach festgestellt, dass es zu der Zeit dafür relativ wenig Fördercalls, auf die man sich bewerben konnte, aber relativ starke Konkurrenz gab. Also es gab auch gerade in der Nürnberger Raum, Brien am Chiemsee, München gibt es sehr starke Logistik-Fraunhofer-Institute mit langer Historie. Und das ist natürlich schwierig, dann als Newcomer dagegen anzugehen. Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Also haben wir uns eher hingesetzt und überlegt, wo geht die Reise hin? Wir haben uns die Hightech-Strategie der Bundesregierung und Europas angesehen, haben uns die Förderthemen angesehen, die Herausforderungen in der Region, die Expertise, die schon da war, und haben daraus eigentlich das Konzept ein bisschen modifiziert.
Und wie sehen dann die aktuellen Projekte aus? Also kannst du hier konkret eines nennen?
Ja, also wir haben jetzt drei Forschungsschwerpunkte, auf die ich gerne gleich noch eingehe. Und der größte Forschungsschwerpunkt, der ist das digitale Dorf. Mhm. Und das sind momentan drei, beziehungsweise sogar noch ein paar mehr Projekte, weil Zeitprojekte. Das digitale Dorf ist der Ansatz, dass man versucht, mithilfe von digitalen Lösungen und Technologien gleichwertige Lebensverhältnisse im ländlichen Raum zu unterstützen. Ja, damit wir so im Vergleich zur Stadt nicht das Nachsehen haben, wo Digitalisierung präsenter ist, wo der Ausbau des Angebots einfach wesentlich besser ist. Also wurde erstmal in einem Wettbewerbsverfahren ein Modelldorf ausgewählt. Es liegt jetzt das älteste, das wir betreuen, liegt in Frauenau-Spiegelau, also in den Landkreisen Freyung, Grafenau und Regen. Das sind zwei Orte, die gemeinsam ein Konsortium gebildet haben. Und da haben wir in verschiedenen Lebensbereichen, die wir definiert haben, wie zum Beispiel Medizin, Arbeiten, Dienste, Schule, Wohnen, und noch ein paar andere, Mobilität, da haben wir digitale Lösungen entweder integriert, die es schon gab, oder selber entwickelt. Und nachdem das sehr erfolgreich war, gibt es inzwischen noch weitere Dörfer, die wir betreuen. Also eins, das sogenannte digitale Alpendorf am Waginger See, Rupertiwinkel. Das ist eine Ile, also ein Zusammenschluss von mehreren Kommunen mit insgesamt 26.000 Einwohnern. Und dann gibt es noch ein ganz kleines, unsere digitalen Hörnerdörfer. Die sind im Südallgäu, höchstgelegene Kommune Deutschlands, Balderschwang und gemeinsam mit Obermeiselstein. Mhm. Also da sprechen wir von etwas über 1.000 Einwohnern in Summe.
Und wie kann man sich das vorstellen? Was machen Sie dann genau da für die Schule zum Beispiel? Wie sieht das dann aus? Wie helfen Sie denen? Erläutern Sie das vielleicht mal näher.
Genau, also wir haben angefangen Anfang 2017, das war noch vor der Corona-Zeit. Da haben etliche Schulen so im Grenzraum tatsächlich noch in der Kreidezeit gelebt, also Tafel und Kreide. Und es gab vielleicht noch einen Overhead-Projektor und das war es dann aber auch.
Und einen alten Fernseher.
Und einen alten Fernseher, Sie kennen es.
VHS-Kassetten noch.
Genau. Und da haben wir also wirklich erstmal anfangen müssen, vor allem die Grundschulen zu unterstützen. Weil es gab zwar dann im Nachgang Förderprogramme, also für Breitbandanschluss, für WLAN-Ausbau, für digitale Devices wie Tablets und so weiter. Aber dafür war zum Beispiel ein Medienentwicklungsplan vorausgesetzt. Und wenn da nicht irgendwo ein Lehrer ist, der sich jetzt mit Informatik in der Freizeit oder im Beruf beschäftigt, ist das für die Lehrer ohne Unterstützung relativ schwierig gewesen. Also haben wir die schon ein Stück weit vielleicht an der Hand genommen und erstmal beraten. Es gibt ja auch Empfehlungen vom Kultusministerium her, was vielleicht angeschafft werden könnte, was passt. Ja? Und haben da in kleinen Schritten angefangen, die Ausstattung Richtung digitales Klassenzimmer zu initiieren. Das haben wir da jetzt auch. Die Ausstattung allein reicht nicht, sondern es müssen halt auch Materialien da sein, dass man es nutzen kann. Das war die nächste Herausforderung. Und die dritte war, dass wir damals beschlossen haben, dass wir selber ein kleines Schulportal, eine Schul-App entwickeln, für Grundschulen eher für die Lehrer-Eltern-Kommunikation, Sprechstundenbuchung und so weiter. Und warum haben wir kein bestehendes genommen? Die waren alle irgendwie zu mächtig. Ja? Ja. Wir haben also es lieber mit den Lehrern gemeinsam Schritt für Schritt aufgebaut.
Klein aufgezogen, sehr genau. Simpel gehalten. Weil, wie immer schon noch gesagt wird, das Internet ist immer noch Neuland. Und das war wahrscheinlich auch für die Lehrer noch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass solche Projekte, vor allem in Zeiten von Corona, sich jetzt wirklich gelohnt haben.
Ja, also unsere Grundschulen, die waren dann sehr gut vorbereitet. Also es hat wirklich wunderbar funktioniert. Über das Tool haben die Lehrer dann sehr einfach über Drag and Drop einfach immer so einen Wochenplan an die Eltern verschicken können, weil Grundschüler sind ja noch zu klein, dass sie das dann selber machen. Und das hat wirklich gut funktioniert. Also wir haben da auch viel Lob und Dank im Nachgang bekommen. Wir hatten ja auch andere Bereiche abgedeckt, wie zum Beispiel Medizin, die uns sehr geholfen haben während der Corona-Zeit. Zum Beispiel haben wir die sogenannten VERAs, das sind Versorgungsassistentinnen der Hausarztpraxis. Die sind also bei einem Hausarzt angestellt und haben eine spezielle Ausbildung, zum Beispiel hinsichtlich Wundversorgung. Die dürfen ihn unterstützen bei Hausbesuchen. Mhm. Und wir leben in einer Region, die strukturschwach ist. Das heißt, wer kein Auto hat, ist eigentlich nicht sehr mobil. Ältere Menschen, gerade vielleicht, wenn wir so an eine alleinstehende 80-jährige Dame denken, die fährt vielleicht nicht alleine mit dem Auto, hat vielleicht keins, da ist schon mal der Besuch des Arztes ein Problem. Mhm. Und wenn sie dann noch irgendwie körperlich eingeschränkt ist, dann ist eben ein Hausbesuch erforderlich. So, der Arzt hat jetzt, nachdem wir Hausarztkräftemangel haben, ja, wer will, obwohl unser ländlicher Raum so wunderschön ist, da noch hinziehen, also haben wir nur begrenzte Kapazität. Und wenn jetzt dieser Arzt noch immer wirklich große Strecken fahren muss zu den Patienten, dann hat er natürlich weniger Zeit für seine Patienten in der Praxis. Ja. Also können diese VERAs jetzt die Hausbesuche übernehmen. Aber wenn die zum Beispiel eine Wunde neu verbinden, dann dürfen sie nicht therapieren. Ja. Das heißt, sie müssen immer Rücksprache halten beim Arzt. Und schlimmstenfalls wird das über WhatsApp nicht datenschutzgrundverordnungskonform gemacht.
Ja, das ist dann recht schwierig. Da müssen Sie dann wieder nachhelfen.
Wer will also schon seine privaten Fotos auf dem privaten Handy von irgendjemandem haben? Also haben wir hier Medizin-Equipment hergenommen und das funktioniert wunderbar.
Das funktioniert wunderbar und es kommt vor allem auch schon im Alltag zum Einsatz. Genau. Aber wie finanzieren sich die ganzen Projekte? Also bekommen Sie dafür Geld oder machen Sie das zum Spaß? Wahrscheinlich eher nicht. Wie finanziert sie die Projekte von selbst oder bekommen sie auch Zuschüsse vom Staat zum Beispiel?
Also die ersten 5 Jahre ist es bei jedem Technologiecampus eigentlich so, dass man eine Anschubfinanzierung bekommt, die man aber auch braucht, weil man muss ja erstmal irgendwo in Vorleistung gehen und ein Team aufbauen. Sonst hat man die Situation, dass Firmen anfragen und man dann sagt, ja, ich mache das Projekt gerne, aber ich muss dann erstmal Leute einstellen und einarbeiten. Das geht nicht. Also haben wir die Anschubfinanzierung erstmal hergenommen, um das Team aufzubauen. Dann hatten wir aber schon die Vorgabe, dass wir uns selber tragen können. Okay. Also es gab damals auch kein grundständig finanziertes Personal, bis auf mich. Alle anderen waren zunächst über die Anschubfinanzierung und dann über Projektmittel finanziert. Okay. Jetzt haben wir auch einen Teil der Anschubfinanzierung noch immer aufgespart gehabt, weil in manchen Projekten muss man auch einen Eigenanteil erbringen. Und das ist schwierig, weil wir eigentlich auch nicht wie ein Unternehmen ticken und jetzt Gewinne anhäufen können.
Und wer subventioniert dann zum Beispiel das Projekt?
Mit dem digitalen Dorf? Ja. Also das ist zum Beispiel ein spezielles Förderprojekt von der Bayerischen Landesregierung. Okay. Da bekommen wir die Mittel eben vom Freistaat Bayern und werden hier koordiniert dann über das Bayerische Wirtschaftsministerium.
Okay. Also das sind dann auch teils die Auftraggeber, die auf euch zukommen und sagen, ja, wir hätten da ein interessantes Projekt, möchtet ihr das übernehmen? Oder wie sieht das aus?
Also das ist ein ganz seltener Fall, dass das Ministerium sagt, wir hätten hier was, könnt ihr das nicht machen, weil es muss ja ausgeschrieben werden. Es sei denn, eine Einrichtung hat eine einzigartige Expertise, die sonst niemand hat, dann könnte man vielleicht auch etwas direkt vergeben. Aber Üblicherweise läuft es so, dass es sogenannte Forschungscalls gibt. Da sichten wir halt verschiedene Seiten von verschiedenen Bundesministerien oder der EU oder Landesministerien und schauen immer, gibt es da gerade eine Förderausschreibung, die auf uns passt, wo wir uns bewerben können. Dann ist es relativ aufwendig, also teilweise dauert so ein Antrag schon 3 Monate, müssen was weiß ich, wie viele Seiten geschrieben werden, Konsortium zusammengestellt werden. Das kann sich hinziehen. Manchmal funktioniert es aber auch, dass wir mit einer guten Idee, und das war das Digitale Dorf, einfach die Ministerien ansprechen und vorschlagen oder die Notwendigkeit darstellen. Mhm. Ja? Und das haben wir beim Digitalen Dorf dann erfolgreich gemacht, hat aber auch ein paar Jahre gedauert, hier zu überzeugen. Dann gab es zum Glück diesen Digitalpakt, sodass wir zur richtigen Zeit die richtige Idee hatten und gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft, die das damals nordbayerische Dorf betreut haben, haben wir dann in Südbayern gestartet mit dem Digitalen Dorf.
Wenn die ganze Bürokratie schon so lange dauert, wie lange dauern eigentlich dann solche Projekte? Mhm. Wie zeitintensiv sind sie von Anfang bis zum Ende?
Also ich habe ja das Problem, dass ich meine Mitarbeiter nur mit Sachgrund verlängern kann und beziehungsweise erst einstellen kann, wenn sie schon mal beim Freistaat Bayern gearbeitet haben. Mhm. Und so eine Projektlaufzeit ist ein Sachgrund. Ja, also versuche ich möglichst immer lange Projekte zu haben, damit ich meine Mitarbeiter auch langfristig einstellen kann. Wir hoffen also oder versuchen immer so Laufzeiten von 2 bis 3 Jahren zu haben. Wir haben dann aber auch ganz kurzfristige direkte Industrieprojekte, wo es zum Beispiel nur mal um eine kleine Studie geht, um eine Datenanalyse. Mhm. Und das kann tatsächlich nur mal 1 Monat sein.
Okay, also sehr unterschiedlich.
Sehr unterschiedlich.
Und dann hätte ich noch eine abschließende Frage, die vor allem für Studenten interessant ist. Wie kommt man eigentlich zu euch ans Technologiezentrum? Kann man da auch schon während der Studienzeit bei euch mitwirken und vielleicht sogar an Projekten mitarbeiten?
Das wünschen wir uns immer sehr. Also wir haben 3 hochspannende Forschungsbereiche. Das eine ist eben rund um die digitalen Dörfer. Da haben wir ein ganz heterogenes Team. Also ich habe da sowohl Mediendesigner als auch Medientechniker, ich habe Betriebswirte, ich habe Sozialwissenschaftler, Informatiker, also wirklich querbeet, die interdisziplinär zusammenarbeiten. Wir haben dann noch einen 2. Forschungsbereich, der wird sich anbieten eigentlich für unsere KI-Studenten. Da geht es um Data Analytics, sei es Sensordaten oder zum Beispiel auch Abverkaufsvertriebsdaten, Materialflussdaten und so weiter. Und auch Optimierung. Also habe ich in diesem Team zum Beispiel Statistiker, ich habe KI-Experten, ich habe aber auch Mathematiker, die hierfür zum Beispiel Materialfluss und Layout-Optimierung in der Produktion verantwortlich sind. Und der 3. Bereich, der ist super spannend auch für jeden, der sich für Datenanalyse, aber auch so ein bisschen für das Hardware-Technische interessiert. Der 3. Bereich ist angewandte KI, wo wir zum Beispiel KI-basierte Prognosen machen im Modehandel, genauso aber auch zum Beispiel über die Lebensmittelkette hinweg versuchen, gute Prognosen zu machen, Dynamic Pricing-Ansätze zu testen und beispielsweise auch mit naher Infrarotspektroskopie zerstörungsfrei jetzt die Qualität von Produkten prüfen. Also beispielsweise, ist die Tomate jetzt wirklich wohlschmeckend oder hat den wässrigen Geschmack?
Das heißt, es kann eigentlich fast jede Fakultät an der TH bei euch mitwirken.
So ziemlich, ja.
Ja, passt. Dann weiß ich schon, wo ich mich bewerben werde als Medientechniker. Das ist auch schon mal für die Zukunft schon mal gesichert.
Würde mich sehr freuen. Und wie gesagt, schon als SHK oder Praktikum ist alles bei uns möglich. Genauso Abschlussarbeit.
Wo kann man sich dann bei euch melden, wenn man Interesse hätte?
Also gerne direkt bei mir. Ansonsten einfach tc-grafenau.de. Da ist mein ganzes Team aufgelistet. Irgendwen ansprechen. Da werden Sie geholfen.
Okay, vielen Dank. Es war ein sehr interessantes Gespräch, muss ich sagen. Die Zeit ist leider schon wieder um. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
Hat mir viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
Und dann wünsche ich noch einen schönen Tag und man sieht sich beim nächsten Campus Talk.
Danke ebenso und ich freue mich auf Ihre Bewerbung.